Ja, hallo Thomas.
Hallo Andreas.
Ich freue mich, dass du für das Interview zur Verfügung stehst, Herausgeber der Zeitschrift Zeitgeist. Und ja, meine erste Frage an dich: Wie bist du da zu gekommen zur journalistischen Arbeit?
Ja, wie die Jungfrau zum Kinde im Grunde, weil das war ja nicht mein ursprünglicher Lebensweg, der begann ja mit einem Studium der Betriebswirtschaft. Später habe ich da noch eine Heilpraktiker-Ausbildung gemacht, allerdings ohne sie abzuschließen, des Wissens halber. Und aus diesem Polen, aus diesem Spannungsbereich heraus, hat sich dann als Ergebnis auch diese journalistische Arbeit kristallisiert. Das Ganze begann im Vorfeld eigentlich mit der Organisation von Veranstaltungen, damals noch in Stuttgart, das ich über 12 Jahre betrieben habe. Und in diesem Zusammenhang kam dann auch der Gedanke über Nacht sozusagen, Thomas, du sollst eine Zeitschrift machen und die soll Zeitgeist heißen. Und das hat mich selber natürlich erstmals überrascht. Ja, Zeitgeist, das gibt es doch sicher schon. Und da habe ich dann recherchiert. In Frankfurt gibt es eine Stelle, die weltweit die Zeitschriftentitel archiviert, und da gab es tatsächlich 10 Magazine schon, die Zeitgeist heißen. Da dachte ich, okay, das war es dann wohl, aber nein, davon waren 8 in den USA, weil Zeitgeist ja in vielen Sprachen, unter anderem auch im Englischen, nicht übersetzt wird, das heißt auch dort Zeitgeist. Und nur 2 in Deutschland, ein Schülermagazin und ein politisches Lokalblatt, insofern war der Weg frei, dann auch für eine erstmal regionale und nachher später bundesweite Zeitschrift Zeitgeist, die dann 1997 konzipiert, Mitte 97 und 1998 dann zum ersten Mal erschien. Und am Anfang war das Profil noch nicht so klar. Es hat sich also in einem Selbstorganisationsprozess, einem Selbstfindungsprozess immer klarer auch gebildet, wobei die Bandbreite von Zeitgeist natürlich sehr breit angelegt ist. Wer das Magazin kennt, weiß, man kann vielleicht 3 Schwerpunkte nennen. Zum einen gesellschaftliche Arbeit, also gesellschaftliche Entwicklung. Zum zweiten Wissenschaft und Grenzen und Zukunft der Wissenschaft. Und zum dritten dann der Bereich Medizin, Gesundheit, auch alternativ und komplementäres natürlich. Wobei in beide Richtungen auch durchaus kritisch gedacht wird, hinterfragt wird, konstruktiv hinterfragt wird, was auch meine Persönlichkeit als Herausgeber kennzeichnet. Man könnte es vielleicht so auf den Punkt bringen: Mir liegt am Herzen, dort, wo etwas Neues gedeihen will, diesem einen Schutzraum zu geben, dass es überhaupt sich erstmal zeigen kann, ohne vernichtet zu werden. Und dort, wo etwas auf der anderen Seite, dem Gegenüberliegenden, dort, wo etwas sozusagen verdogmatisiert, zementiert, versteinert ist, ja, dort reinzupieksen, dass es sich wieder etwas lockern kann, um dann sich neu ordnen zu können. Also das Spannungsfeld ist die Bandbreite, die so ganz allgemein gesprochen mal die Zeitgeistarbeit und Zeitgeistinhalte charakterisieren könnte.
Das klingt sehr mitreißend, begeisternd. Wir sind hier in den Büroräumen und gleichzeitig Wohnräumen. Sieht sehr gemütlich aus. Aber wie hast du diesen Elan über 12 Jahre? Also gab es dort auch Phasen, wo du gesagt hast, diese Euphorie kann ich nicht halten?
Auf jeden Fall, also die Phase gab es auch. Also es gab ein Jahr, wo auch gar keine Zeitgeist-Ausgabe erschien, das war 2005. Das war eine Phase der, ja, wie soll ich sagen, der Innenschau, des Bewertens, des rückblickenden Bewertens, zu schauen, wo stehe ich und was ist bisher mit dem Zeitgeist, wo hat er sich hingewickelt, hinentwickelt, das einfach mal zu reflektieren. Um eben nicht in das Ausbrennen, ein richtiges Ausbrennen des Fahrwassers zu geraten. Das war auch gut, dass das geschehen ist. Ich habe auch selbst viel versucht zu analysieren, wie es dazu kommen kann, dass etwas zum Beispiel in ein Burnout gerät, oder etwas ins Stocken gerät oder irgendwann nicht mehr eben sich ausgelaufen hat und nicht mehr existiert. Und beim Zeitgeist sind die Ergebnisse daraus sehen so aus, dass, wenn man zurückblickt, der Zeitgeist ist früher relativ, was heißt relativ, eigentlich sehr regelmäßig erschienen, viermal im Jahr, bis ungefähr 2002. Und dann hat es sich in eine unregelmäßige Erscheinungsweise gewandelt. Und das ist auch gut so, aus meiner Sicht, weil durch das unregelmäßige Erscheinen gibt es nicht den Zwang, etwas um jeden Preis zu einer bestimmten Zeit drucken zu müssen. Weil dieser Zwang bringt Komplikationen mit sich. Es gibt auch andere Zwänge, wie beispielsweise der Umsatzzwang, ja, in einem größeren Betrieb, weil einfach Gehälter und so weiter ja weiterfließen und insofern ein Zwang zum Umsatz da ist. Und dieser Zwang zum Umsatz kollidiert, gerät in Konflikt mit den Werten des Unternehmens. Die Werte beim Zeitgeist ganz konkret sind zum Beispiel die Förderung und den Erhalt der Pressefreiheit. Und wenn ich hier natürlich als Herausgeber zum einen sage, Umsatz um jeden Preis sagen würde und zum anderen sagen, aber gleichzeitig auch die Pressefreiheit wahren, das ist wie Tauziehen, ja, das ist unmöglich, weil das wird sich zerreißen, das geht nicht, das ist ein Widerspruch in sich selbst. Ich erlebe es im Markt, im Zeitschriftenmarkt, auch vor allem im alternativen Zeitschriftenmarkt, viele der sogenannten Zeitschriften, ich werde jetzt hier keine namentlich nennen, aber wenn man genau reinschaut, wird man das selber sehen, viele sind eigentlich keine Zeitschriften, sondern Anzeiger, weil sie PR-Texte oder käufliche Inhalte drucken. Ja, und es ist für mich schon gar nicht möglich, dass redaktioneller Inhalt überhaupt verkauft wird. Das geht nicht. Ja, das ist auch vom Deutschen Presserat, im sogenannten Pressekodex und Ehrenkodex, ganz klar geregelt, dass sowas nicht möglich ist.
Ja. Ja. Hat sich da etwas geändert über die letzten 15 Jahre, deiner Meinung nach hinweg?
Auf jeden Fall. Also meine Beobachtung ist, dass das immer schlimmer geworden ist mit diesem Selbstverrat vieler Verleger. Ich spreche da auch ganz knallhart von Prostitution. Ja, das ist so. Ich habe auch schwarz auf weiß von einem Verlegerkollegen, den ich jetzt auch namentlich nicht nenne, eine harte E-Mail mal bekommen. Ich habe vor ein paar Jahren einen Vortrag gehalten, mal in Köln, auf einem Zukunftsforum zur Gesundheitskommunikation. Da ging es um Schleichwerbung in den Medien, vor allem in den Gesundheitsmedien. Vor allem auch in den alternativen Gesundheitsmedien. Und das hatte ich dann in den Newsletter reingegeben, den Zeitgeist-Newsletter. Und daraufhin hat ein Kollege reagiert und meinte, was ich mir denn hier überhaupt einbilden würde. Das wäre doch geheuchelt, die Pressefreiheit gäbe es doch schon lange nicht mehr. Schon so lange im Verlagsbereich, 20, 30 Jahre tätig. Und das ist doch alles nur noch Heuchelei. Und er stehe dazu, und das habe ich wirklich schwarz auf weiß, er ist eine Hure der Gesundheitskommunikation. Gut, das ist dann auch. Ich war nahe davor, ihm zurückzuschreiben. Ja, dann soll er doch auch bitte die Aufrichtigkeit und den Mut haben, das dann als Untertitel auf seine Zeitschrift zu drucken, ja, für mehr Prostitution im alternativen Gesundheitsbereich. Das wäre dann zumindest konsequent.
Okay. Ja, anderes Thema. Im Vorgespräch hast du gesagt, dass du den Begriff Spiritualität kritisch gegenüber stehst.
Also dem Begriff stehe ich tatsächlich etwas kritisch gegenüber, genauso wie dem Begriff Esoterik. Die sind eigentlich meiner Meinung nach sollten auf eine schwarze Liste gesetzt werden. Schwarze Liste in dem Sinn, dass man sie nicht mehr benutzen sollte, weil sie kommen, es klingt einfach plump, weil was sich heute alles spirituell bezeichnet und mit Licht und Liebe, ja, und wenn ich dann schaue, was die Menschen wirklich machen, die sich da diesen spirituellen Umhang, nicht alle, aber ich erlebe es immer wieder, viele Menschen sich dann verhalten, das hat dann für mich mit gelebter Spiritualität gar nichts zu tun, ja, und für mich ist Spiritualität zwischen den Zeilen, ja, die echte Spiritualität, die gelebte, die praktisch anwendbare, die Spiritualität, die vorgelebt wird, also die ich als Rollenvorbild mit meinen Werten, also echte Werte, ja, wieder aufgelebte Werte, die verkommen heute oder die ich sage, ich lebe diese Werte vor, weil ich das gut finde und andere können sich orientieren. Das ist für mich Spiritualität, das hätte den Stempel verdient. Aber da, diese Menschen, die das tun, die sagen von sich nicht, ich bin spirituell. Ja, die tun es einfach. Und das ist für mich etwas, was Orientierung gibt.
Und das war auch ein oder das ist ein Beweggrund für dich, diese Zeitschrift herauszubringen und ja, auch gesellschaftlich was zu verändern.
Bedingt natürlich, weil bedingt verändern, weil ich meine Verleger- und Herausgeberrolle so sehe, dass ich eher als Dokumentator eines Geschehens, eines gesellschaftlichen Wandels auftrete, denn als aktive Einflussgröße. Natürlich verändert auch, und da müsste ich ja jetzt auch blind sein, jedes gedruckte Wort hat Wirkung, ja, und verändert damit auch die Gesellschaft selbstverständlich. Umso wichtiger und umso verantwortungsbewusster bin ich mir über das, was ich tatsächlich auch abdrucke. Ja, ich sage abdrucken lasse. Ich sage immer wieder, jeder Buchstabe im Zeitgeist muss sich qualifizieren, gedruckt werden zu dürfen. Zum einen muss er zu Ende recherchiert sein. Er sollte überprüft sein, ob das auch nach bestem Wissen und Gewissen stimmt, auch vor allem in medizinischen Kontexten. Ja, das ist, da kommt mir natürlich meine Heilpraktiker-Erfahrung, Hintergründe zugute, das zu bewerten. Zum anderen natürlich auch die, was jetzt zum Beispiel Textform und Orthographie angeht, also Inhalt und Form. Ja, das sollte ja auch in einem Zustand sein, der die deutsche Sprache pflegt, ja, die ja auch zusehends verkommt.
Mhm. Ja, also
da legen wir Wert drauf, auf jeden Fall.
Archivar, beziehungsweise auch Archivar. In einer gewissen Tradition von journalistischer Korrektheit oder
journalistischen Werten, also die Presse als vierte Säule des unseres demokratischen Systems, ja, die vierte Säule, die anderen drei durch Dokumentation und Berichterstattung kontrollieren soll. Ja, und insofern brauche ich die Neutralität, deswegen werde ich selbst persönlich natürlich auch keiner Partei beitreten, egal welche das ist, weil die Neutralität dann einfach gefährdet ist, weil, oder alles, was ich dann über Parteipolitik schreiben würde, hätte dann ein Geschmäckle, wie die Schwaben sagen. Ja. Auf der anderen Seite kann ich ja nur sachlich, sauber schreiben und unbeeinflusst, so gut es geht, unbeeinflusst, wenn ich nicht in einer Lobby bin. Ja, der Lobbyismus ist ja vielleicht heute die größte schleichende Gefahr unserer Demokratie. Und ich denke, allein in Berlin gibt es 5000 Lobbyisten. Nur in Berlin. Ja, und dieser Lobbyismus ist so gefährlich, weil er einfach verdeckt passiert. Ja, man sieht es nicht. Und nur wenn man genau hinschaut, muss man die beteiligten Personen hinterfragt, wo, in welchen Gremien die denn sonst noch sind oder wo die ihr Geld, wo die Einnahmen herhaben, wird das überhaupt erst offensichtlich. Ja, das ist sehr gefährlich.
Also ist deine Arbeit auch eine politische?
In dem Sinne ist sie natürlich politisch, ist gesellschaftspolitisch, nicht parteipolitisch, gesellschaftspolitisch, aber in dem Sinne, eben wie ich vorher sagte, dokumentativ im Sinne von, ich helfe mit, aufzuzeigen, wo eben Probleme auch sind, sodass andere Menschen davon erfahren und damit auch überhaupt erst die Wahl bekommen. Ja, und mit der Wahl ist ja auch ein Stück Freiheit gegeben, weil erst wenn ich die Wahl habe, kann ich es auch anders machen, sonst habe ich die Freiheit nicht. Ja, und das ist auch das Thema der aktuellen Ausgabe, das Ende der Freiheit.
Ja, ja, wie hast du diesen politischen Herbst erlebt jetzt, 2010, die Demonstrationen um Kernkraft, die Stuttgart 21-Bewegung, die wie aus dem Nichts, aus dem Boden entstand. Du hast ja vorhin von Meinungsfreiheit eben auch gesprochen. Siehst du das Volk wirklich als beteiligt an den Entscheidungen? Sind diese Bewegungen dieses politischen Herbstes jetzt für dich ein Zeichen, dass dort mehr Basisdemokratie möglich ist oder dass schon lange davon die Rede ist, dass jetzt vielleicht von mehr Menschen auch wahrgenommen wird oder gewertschätzt wird, deine Arbeit auch?
Das ist eine sehr gute Frage, die so einfach und pauschal nicht beantwortet werden kann, denke ich. Stuttgart 21, wenn ich das mal zuerst aufgreife, hat natürlich viel bewegt, in dem Sinne, dass etwas in die Öffentlichkeit gekommen ist, was in vielen anderen Städten natürlich auch ein Thema ist, oder nicht nur in Städten, in politischen Entscheidungsprozessen, nämlich das Nichtbeteiligen des Souveränen, das mit der Bürger an gewissen großen Entscheidungen, für die sie nachher aber haften müssen, wenn es dann schief läuft. Insofern ist Stuttgart 21 sehr gut, ja, vor allem auch die Schlichtungsgespräche, die gerade passieren, bringen ja eine unglaubliche Transparenz zutage, die man sich eigentlich bei allen relevanten Entscheidungsvorgängen hierzulande wünschen könnte. Ja, dass so etwas mit Pro und Contra ausgeleuchtet wird, bis ins Kleinste, ja, und mit einem möglichst neutralen Schlichter, das dann auch überwacht wird. Das könnte Schule machen, würde mich sehr freuen, wenn das gelänge. Auf der anderen Seite beobachte ich bei Stuttgart 21 natürlich auch Schattenseiten des Ganzen, die Emotionalität, die sich hier zeigt, die ja durchaus auch noch gesteigert werden könnte und ist heikel, ja, weil also Emotionalität, die sich dann entladen kann, das heißt jetzt, ich will mal gar nicht das Wort Bürgerkrieg in den Mund nehmen, aber die sich auch gewaltsam entladen könnte, und sowas gibt es zum Teil schon in Stuttgart, habe ich mir sagen lassen von Bekannten und Freunden. Ich habe ja selber dort auch 12 Jahre gelebt. Dass man mit einem Pro Stuttgart 21 Aufkleber unter Umständen dann mit hoher Wahrscheinlichkeit Kratzer an seinem Auto findet, ja, und das ist natürlich dann auch nicht mehr irgendwo gut, ja, da ist es die Sache bereits entgleist. Das ist das eine, was eben mitschwingt auch, und noch eine andere Geschichte ist auch zu sagen, die auch ein Autor von uns herausgearbeitet hat, dass eben es heute keine Kunst mehr ist, gegen Stuttgart 21 zu sein. Ja, es ist leicht geworden, Gegner davon zu werden. Und die Gefahr besteht eben, dass andere unter Umständen viel wesentlichere Dinge hierzulande dabei eben in den Hintergrund geraten, für die es eben auch mehr Menschen bräuchte, das voranzutreiben.
Zum Beispiel.
Na ja gut, ich habe ja schon vorhin ein bisschen so angedeutet, es gibt ja heute in ganz vielen Bereichen, gibt es ja unglaublich viele Missstände. Ja, die Liste ist ewig lang. Ja. Der Lobbyismus, der ja bei Stuttgart 21 sicher auch eine Rolle spielt, gibt es ja auch Veröffentlichungen dazu, oder auch im Wissenschaftsbereich, wo auch die Käuflichkeit eingezogen hat. Oder die ganze Geschichte um den Klimahype, den Klimawandel, der mehr oder weniger sehr umstritten ist. Wir haben da ja auch schon einiges dazu veröffentlicht. Muss mich gerade ein bisschen räuspern hier. Dann die ganze Finanzkrise in Beleuchtung, ja, was da für Möglichkeiten gäbe, das anders zu machen, systemisch zu verändern, ja, oder die Bewegung des Grundeinkommens, wie du, Andreas, ja auch eingangs sagtest, dich auch mit engagierst, und wir haben ja auch eine Zeitgeist-Ausgabe mal speziell dazu gemacht, zum Grundeinkommen-Thema. Aber die Idee natürlich eine gute ist, wie es umgesetzt werden kann und wie es ausgestaltet werden müsste, das ist eine andere Frage. Aber es geht um Ideen, es geht darum, sich mit auszudenken, wie alternatives Wirtschaften möglich sein kann. Ja, und das ist ja, die Menschen sind heute wieder in den Alltag zurückgekehrt in dieser Hinsicht. Das wird ja auch über die Medien kommuniziert. Ja, wir sind im Aufschwung wieder, ja, es ist vorbei, und die nächste Blase entwickelt sich schon wieder, ja, und der nächste Knall ist dann auch schon berechenbar. Also es gibt in so vielen Lebensbereichen Entwicklungen, die verwerflich sind, die gefährlich sind, die unethisch sind, die einfach auch eine größere, im positiven Sinne, Lobby bräuchten.
Okay, du sprichst davon, naja, dass diese Transparenz von Stuttgart 21 vorbildlich ist, aber in vielen Bereichen nicht zur Anwendung kommt. Ist es auf europäischer Ebene überhaupt möglich und wenn, wie transparente, bürgernahe Entscheidungen, nachvollziehbare Entscheidungen zu fällen?
Auf Europaebene ist es noch schwieriger geworden, behaupte ich. Mit dem Lissabon-Vertrag wurde ja offenbar, wie undemokratisch die Strukturen dort sind. Und wir haben ja heute schon in Deutschland zwar eine Demokratie, aber eine parlamentarische, die eben nicht besonders von Mitbestimmung gekennzeichnet ist. Ja. Und wenn man anschaut, dass die Abgeordneten in der EU ja eigentlich kaum irgendwas zu sagen haben. Ja. Die können ja auch keine Gesetze einbringen, Gesetzesentwürfe. Also es ist einfach, es ist mehr oder weniger eine Farce, was uns da von EU-Seite erwartet, was vielen Menschen noch gar nicht bewusst ist. Das ist die Frage, wie weit das natürlich dann tatsächlich auch in den Alltag einziehen wird. Oder ob die Bombe vorher platzt, sozusagen, ja, ob die Menschen irgendwann sagen, jetzt reicht's, ja. Wenn das auch noch offenkundig wird. Der Wunsch ist ja eindeutig. Die Menschen wünschen sich mehr Mitbestimmung. Aber der Trend ist gegenläufig. Der ist eher dazu, die Zügel enger zu ziehen. Ja? Was man ja auch im Überwachungsstaat, der hier ja so Stück für Stück etabliert wird, schleichend, ja, wie der Frosch, der eben ins Wasser in einen kalten Topf gesetzt wird. Das Beispiel, was du kennst vielleicht. Ja, wenn man den Topf dann erhitzt, dann stirbt der Frosch, ohne es zu merken. Wenn man ihn aber in heißes Wasser wirft, springt er raus. Ja, und das ist so ein bisschen verdächtig, was hier abläuft. Ich hoffe nur, dass dieser Trend in diese Richtung nicht weitergeht. Ich habe grundsätzlich übrigens drei hauptgesellschaftliche Strömungen bereits vor anderthalb, 2 Jahren identifiziert. Die erste ist eben tatsächlich die nach mehr Mitbestimmung. Ja, das heißt also, nach dem Vorbild der Schweiz beispielsweise, es gibt ja demokratische Einrichtungen, demokratiefördernde Einrichtungen in Deutschland, die sich dafür auch einsetzen, die immer wieder auch Unterschriftensammlungen machen und so weiter. Und die Menschen haben auch eindeutig gesagt, dass sie das begrüßen würden. Das sieht man jetzt auch in Stuttgart 21. Das ist die eine Säule. Die zweite Säule, die nenne ich jetzt mal mehr Selbstbestimmung. Ja, das ist ein Aspekt dieser Selbstbestimmung, die man vielleicht auch als mehr Freiheit bezeichnen könnte, wobei mehr Freiheit ist so ein bisschen pauschal. Selbstbestimmung ist konkreter, äußert sich zum Beispiel in der Kampagne für mehr Netzfreiheit, die ja auch mit der Piratenpartei so als Hauptvertreter, politischem Hauptvertreter sich zeigt. Also die Menschen reagieren allergisch auf Entmündigung. Das wäre also die von der anderen Seite aufgezäumt. Das sieht man eben, vor allem wenn das liebste Kind, nämlich das Internet, das Netz, beschnitten wird. Und ich denke, das ist stellvertretend im Grunde für die Angst vor Beschneidung, also vor Freiheitsbeschneidung. Also deswegen dieser Wunsch nach mehr Selbstbestimmung ist die positive Formulierung dieses Phänomens. Und die dritte Komponente würde ich nennen Wunsch nach Grundsicherung. Ich nenne es mal absichtlich nicht Grundeinkommen. Weil Grundeinkommen ist dann schon wieder eine bestimmte Idee einer Grundsicherung. Aber der Wunsch nach einer Grundsicherung, die nicht entwürdigend ist, wie es heute Hartz IV ist, für viele, die sich hier wirklich komplett als Versager darstellen müssen, um überhaupt an diese Mittel zu kommen, was auch schreckliche Folgen für unser Gesellschaftsfundament hat, für Kinder, die Menschen, die Hartz IV erleben, als ihre Eltern so erleben müssen, ja, diese Erniedrigung. Und eben auch die Angst, die Existenzangst, dieser Überlebenskampf, der eben am Fundament unserer Gesellschaft nagt und sägt und das in 10, 20, 30 Jahren dann erst die wahren Folgen zeigen wird. Und da gibt es eben zum Glück auch viele Menschen heute, die das aufgreifen, die sich für mehr Grundsicherung, für eine Grundsicherung als Geburtsrecht sozusagen einsetzen.